Damit bin ich eigentlich auch schon bei dem heutigen Tag, bei dem heutigen Thema. Heute ist der Muttertag. Ja, herzlich willkommen alle Mütter in unserer Mitte. Und das Thema meines Gottesdienstes oder meiner Predigt lautet die Muttercourage des Glaubens. Also es geht auch heute ein bisschen um Mutterschaft, aber nicht nur. Keine Sorge. Ja, alle, die also an dieser Stelle auch ein bisschen verhalten sind bei der Frage nach ihrer Mutter oder nach eigener Mutterschaft. Keine Sorge, es geht jetzt hier nicht um eine Verherrlichung von Mutterschaft, sondern es geht um Jesus Christus. Er soll in der Mitte stehen und um die Frage, wie wir couragiert glauben können. Aber da geht es heute um eine Frau aus dem Neuen Testament, die ich gerne als Mutter Courage des Glaubens bezeichne. Courage bedeutet, und das nicht nur bei den Frauen, liebe Brüder, liebe Männer, ja? Courage bedeutet oft einen mutigen, selbstbewussten Einsatz für den eigenen Nutzen, für das eigene, für den eigenen Profit, für meine, ich sage jetzt mal, eigenen, vielleicht sogar egoistischen Interessen. Und diese Muttercourage ist für mich praktisch das Gegenstück zu einer Person im Neuen Testament. Auch da handelt es sich um eine Frau. Auch da handelt es sich um eine Mutter. Und wir finden sie dargestellt in Matthäus 15. In Matthäus 15, ab Vers 21 lese ich mal eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus, wie er einer Frau begegnet. Matthäus 15, ab Vers 21. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger: Erfüll ihr doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat: Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Eine unheimlich starke Geschichte, eine unheimlich starke Begebenheit, die sich hier für mich ergibt und die ich, ihr lieben Männer und Brüder, seid mir nicht böse, auch ein Stück weit mit den Eigenschaften einer Frau zusammenbringe, mit den Eigenschaften einer Mutter. Frauen sind etwas Wunderbares. Ich bin immer wieder dankbar dafür, dass Gott nicht nur Männer geschaffen hat, ja, sondern dass er auch die Frauen geschaffen hat. Und schon allein die äußere Gestaltung der Frauen, das verdient ja einen besonderen Preis, einen besonderen Lobpreis an unseren Herrn. Aber ich denke auch jetzt nicht nur an die wunderbaren Äußerlichkeiten, sondern ich denke auch an das weibliche Wesen, an die speziell weibliche Art zu denken, zu empfinden, zu glauben, zu hoffen, zu argumentieren, an das Wesen, das die Frauen einbringen in die Gesellschaft, in mein Leben. Was wäre mein ganz persönliches Leben ohne Frauen, ohne meine Schwestern, ohne meine Mutter und ohne meine Frau? Nach der Gnade, die Gott mir geschenkt hat in der Vergebung, ist die Tatsache, dass ich meine Frau Brigitte kennengelernt habe und sie mich lieb gewonnen hat und Ja gesagt hat zu mir, die größte Gnade in meinem Leben. Und wie trostlos wäre diese Welt, wie fantasielos, wie wahrscheinlich grau in grau, wenn es nicht die Frauen gäbe. Und das beziehe ich auch auf die Dimension des Glaubens. Die Frauen, das sagt der Apostel Petrus uns sehr deutlich im ersten Petrusbrief, die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und er fordert uns Männer und Brüder auf, ihnen Ehre entgegenzubringen. Und mit Vernunft, mit besonderer Einsicht mit ihnen zusammen zu leben, wenn wir verheiratet sind. Das erfordert besondere Einsicht. Da steht das Wort Gnosis, also eine besondere Erkenntnisform. Da könnte man jetzt viel zu sagen. Aber das Wunder, das Wunder einer weiblichen Art zu glauben und zu flehen und zu hoffen und zu beten, das begegnet mir und uns eben auch hier in dieser Geschichte. Frauen sind eben nicht nur attraktives Beiwerk, so die Nummern-Girls beim Boxkampf, sondern Frauen sind ganz wichtige Persönlichkeiten, die uns auch in der Bibel gezeigt werden. Denken wir mal an eine Frau wie Hannah im Alten Testament, die Mutter von Samuel. Denken wir an Deborah, denken wir an Ruth, denken wir an Noemi, ja? Denken wir an diese ganzen Frauenpersönlichkeiten im Alten Testament und im Neuen Testament auch da. Die Hanna, die Lydia, die Maria, die Priscilla. Also alles ganz wichtige Persönlichkeiten und Vorbilder für uns. Und auch hier eine Frau, die Jesus uns ganz klar vor Augen stellt als Vorbild im Glauben. Wir kennen ihren Namen nicht. Wir wissen vielleicht etwas über ihre Nationalität. Der Matthäus erwähnt sie hier als kanaanäisches Weib, als kanaanäische Frau. Sie kommt aus Syrophönizien und die Phönizier waren Abkommen von den Kanaanäern und deswegen wird sie wahrscheinlich hier von Matthäus als Kanaanäerin bezeichnet. Der Evangelist Lukas bezeichnet sie als Griechin, wahrscheinlich weil er ihre Nationalität oder ihre Religiosität hervorhebt. Es war also auf jeden Fall keine Jüdin, sondern es war eine Heidin. Sie war keine Tochter Abrahams und glaubte trotzdem mit einer Intensität, mit einer Leidenschaft an Jesus und hatte eine Erkenntnis von Jesus, die beeindruckend ist und die von Jesus eben auch in besonderer Weise hervorgehoben wird. Und wenn wir uns bewusst machen, dass der Matthäus mit seinem Evangelium sich in besonderer Weise an das Volk der Juden wandte, was erkennbar wird in der ganzen Sprachform, auch in der Art und Weise, worüber er berichtet und wie er berichtet, dann ist das nochmal besonders interessant zu sehen, dass hier eine heidnische Frau zum Vorbild für ein couragiertes Glauben und Hoffen ist. Ich möchte erstmal etwas sagen über die Ausgangssituation, aus der heraus diese Frau hier kommt. Sie begegnet Jesus. Und der Anlass dafür, dass diese namenslose Frau sich an Jesus wendet, wird hier so beschrieben: Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Die traditionellen Bibelübersetzungen, Schlachter, Luther, sagen, meine Tochter ist furchtbar besessen. Worum geht es hier? Diese Mutter hat es mit einer übermenschlichen Schwierigkeit zu tun. Sie hat es mit einer übernatürlichen Kraft zu tun. Und ich nehme diesen Text und auch alle anderen Texte im Neuen Testament und auch im Alten Testament sehr ernst, wo von dieser übernatürlichen dämonischen Kraft und Wirklichkeit gesprochen wird. Ich halte es durchaus für realistisch und wahr und wirklichkeitsangemessen, wenn die Bibel die Möglichkeit beschreibt, dass Menschen von einer Dämonie überfremdet werden können. Dass Menschen entpersonalisiert werden können. Dass fremde Geister, übernatürliche Kräfte von ihrer Persönlichkeit Besitz ergreifen können. Und ich glaube, dass das auch in unserem kulturellen Rückwärtsgang, den wir als Gesellschaft gerade erleben, auf eine schleichende, auf eine manchmal sehr versteckte Art und Weise auch heute noch von uns erlebt wird. Dämonie zeigt sich nicht immer mit der offenen Fratze, sondern Dämonie, Besessenheit, eine Überfremdung einer menschlichen Person durch teuflische, durch dämonische Kräfte und Wirklichkeiten. Das ist etwas, was auch manchmal auf eine sehr heimliche, auf eine versteckte Art und Weise in unserem Leben da sein kann. Und für mich ist das wieder ein Anlass darüber nachzudenken, was der Apostel Paulus im Epheserbrief sagt, wenn er sagt, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Wo er im Kapitel 6 dazu auffordert, dass wir für ihn, dass wir beten. Also er fordert die Epheser auf, dass sie für ihn beten. Also, und wir sind aufgefordert, überhaupt unser ganzes geistliches Leben im Gebet zu tun. Und er begründet das damit, dass er sagt, hört mal gut zu, wir haben es nicht nur mit menschlichen sozialen Strukturen zu tun, sondern mit einer übernatürlichen Dimension der Auseinandersetzung. Und da hilft nur eins, da hilft nur das Gebet, die Flucht zu Jesus, unserem Herrn. Und darum lasst uns bitte Betende sein. Ich bin also weit davon entfernt, dämonische Besessenheit in der Gegenwart in Frage zu stellen, sondern würde sagen, auch dafür hat dieser Text heute noch eine ganz große Relevanz, eine große Bedeutung. Aber ich möchte es trotzdem auch versuchen, direkt allgemeiner zu fassen. Wenn diese Mutter zu Jesus geht und sagt, meine Tochter ist schlimm besessen, sie wird von einem Dämon gequält, dann beschreibt sie die Ohnmachtsgrenze in ihrem Leben ganz allgemein. Und diese Ohnmachtsgrenze, wo ein Mensch dasteht und sagt, ich kann überhaupt nichts mehr tun, ich bin ausgeliefert. Diese Ohnmachtsgrenze erleben wir ja auch alle. Und dafür muss ich nicht dämonisch besessen sein. Sondern diese Grenze in meinem Leben, wo ich spüre, mir ist alle Kraft genommen, ich habe keinen Ansatzpunkt mehr, wie kann ich da wieder rauskommen, was kann ich für einen anderen Menschen tun, diesen schmerzhaften Punkt, da bin ich jetzt auch wieder beim Muttertag, erleben wir auch oft im unmittelbaren Umgang mit den Menschen, die wir besonders lieben, denen wir besonders viel Gutes tun möchten, ja, die wir dem Segen Gottes ausliefern wollen und uns gleichzeitig so ohnmächtig fühlen, weil wir wissen, im Augenblick erreiche ich das Herz meiner Kinder vielleicht nicht mehr. Und ich kann nichts für meine Eltern tun. Und für meine Geschwister, für meinen Ehepartner. Ich erlebe vielleicht sogar auf eine dramatische Art und Weise, dass meine Kinder in eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation geraten. Ihr Leben vielleicht sogar zerbricht und sie ahnen es nicht. Ich versuche sie zu beraten, ihnen zu helfen und spüre, für mich ergibt sich im Augenblick kein Zugang. Ich bin ohnmächtig. Kennen wir das nicht auch? Oder auch die andere Situation. Wir brauchen gar nicht nur über unsere Beziehung zu anderen Menschen, über unsere seelsorgerlichen Bemühungen zu reden, sondern ich glaube, wir erleben es auch im Umgang mit uns selbst. Auch da begegne ich Ohnmachtspunkten, wo ich eine Wirklichkeit in mir wahrnehme, die ich eigentlich nicht akzeptieren will, aber die ich persönlich aus eigener Kraft heraus nicht verändern kann. Eine tiefe Traurigkeit, die da ist, eine Schwermut oder dieser Neid, der sich in mich hineinfrisst, oder diese Aggressivität, gegen die ich angehen möchte, oder diese Gier nach Sex, nach Ehre, nach Macht, nach Geld. Diese Wirklichkeiten, die in der Bibel sehr drastisch und sehr, sehr deutlich beim Namen genannt werden, auch diese Wirklichkeiten spüre ich ja in mir selber. Und möchte sie nicht wahrhaben, möchte sie eigentlich besiegen, möchte dagegen angehen und spüre auch da, wie schwach ich bin, wie hilflos ich bin, wie ausgeliefert ich bin, wie arm ich bin, die Ohnmachtsgrenze. Und dann sagen wir, ja, da hilft nur noch beten. Und genau das ist das, was diese Frau gemacht hat. Das war ihre Ausgangssituation. Sie erlebt ihren Ohnmachtspunkt, so wie wir auch unsere Ohnmachtspunkte erleben. Und was macht sie jetzt? Sie greift nicht zu irgendwelchen Strategien, sondern sie hat irgendwie irgendwo was von Jesus gehört. Geht zu Jesus und ruft ihn auf eine ganz besondere Art und Weise an. Und die Art und Weise, wie sie ihn anspricht, die beschreibe ich jetzt mal als Beten, als Gebet. Da steht, sie rief, oder man könnte auch sagen, sie schrie, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner oder gib mir dein Erbarmen. Das sind für mich zwei Sachverhalte wichtig. Einmal die Tatsache, dass sie schrie. Da steckt Intensität drin, ja. Sie rief, sie schrie. Eine ganz kurze Rückfrage an dich persönlich. Wann hast du das letzte Mal in deinem Leben geschrien? Damit meine ich jetzt nicht das religiöse Schreien im Gebet, sondern ganz allgemein geschrien. Erinner dich mal, wann hast du das letzte Mal geschrien? Als ich mich das gefragt habe, ich vermute, ich habe das letzte Mal geschrien, als ich irgendeins unserer Kinder, als sie noch klein waren, vielleicht beim Fahrradfahren geholfen habe oder auf dem Spielplatz oder sonst was. Nein, ich kann mich an eine Situation erinnern, da war eine unserer Töchter schon sehr viel größer und wir waren in einem sehr intensiven Gespräch und ich sah sie in Gefahr und ich habe sie angerufen, angeschrien. Warum? Weil ich mir keine Hilfe mehr wusste. Und dann, ja, wenn man keine Hilfe mehr hat und kein Scham, dann gibt es keine vornehme Zurückhaltung mehr. Dann ist mir mein Image egal. Dann geht es mir nur noch darum, einen zu warnen oder Hilfe zu rufen. Hilfe, rette mich. Zieh mich bloß hier raus, dass ich rauskomme hier. Es geht jetzt nur noch um das nackte Leben vielleicht. Dann schreie ich. Und da ist dann halt für mich auch die Rückfrage jetzt, ist mein Beten wirklich auch in diesem Sinne ein Schreien? Ein Schreien in dieser Leidenschaft. Dass ich sage, du bist meine Zuversicht alleine, sonst habe ich keine. Ist das wirklich in diesem Sinne Beten bei mir? Dass ich sage, ich gehe jetzt zu Jesus, weil du meine Zuversicht bist. Oder ist das ein routiniertes religiöses Beiprogramm in meinem Leben? Und das Zweite, was uns besonders auffällt hier bei dieser Frau, ist, sie als Heidin nennt Jesus den Sohn Davids. Also der Titel, den sie dem Herrn Jesus hier gibt, ist ein Titel, der damals im Judentum noch gar nicht geklärt war. Das war noch weit umstritten. Ja, das wurde diskutiert. Die einen waren dafür und die Mehrheit war dagegen. Und sie als, ja, selbst die Jünger hatten ja noch nicht den Durchblick, muss man ja auch sagen. Und sie, diese wunderbare Frau, sagt, du Sohn Davids. Sie gibt Jesus den messianischen Titel. Sie gibt ihm den jüdischen Königstitel. Sie hatte Erkenntnis von Jesus. Also ihr Beten war nicht nur ein Verzweiflungsakt, sondern ihr Beten war auch ein Glaubensakt. Sie hatte Ahnung, an wen sie sich hier wendet. Es ist Jesus. Es ist der Messias. Es ist der göttliche Bote. Es ist wirklich der Helfer. Also sie konnte wirklich sagen, ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, an wen ich mich jetzt hier wende. Und so wünsche ich mir, dass mein Beten auch ist. Dass es aus der Intensität kommt, aus der echten Verzweiflung, in dem Sinn, dass ich sage, du bist meine Zuversicht. Aber dass es auch jetzt nicht nur die Verzweiflung ist, die mich ins Gebet treibt, sondern der Glaube. Ich weiß, an wen ich mich wende. Es ist Jesus, der Retter, Jesus, der Herr. Normalerweise bestehen meine Predigten aus Rücksichtnahme auf mein Publikum immer aus drei Punkten. Ja, normalerweise. Hier haben wir aber die Rechnung ohne Jesus gemacht. Normalerweise könnte man sagen, klar, ne, schwierige Ausgangssituation, wunderbarer Glaube und jetzt kommt die Lösung. Jesus ist ja der große, barmherzige Herr, der sanfte Jesus, der immer so lieb ist. Und jetzt erleben wir Jesus von einer ganz anderen Weise, denn auf einmal entsteht ein Hindernis. Und dieses Hindernis müssen wir uns auch mal anschauen. Denn da heißt es erstmal in Vers 23 und 24, Jesus antwortete ihr kein Wort. Jesus geht nicht drauf ein. Jesus reagiert nicht, könnte man sagen. Das Verhalten dieser Frau bleibt von ihm unkommentiert. Das muss man sich mal vorstellen, so kenne ich Jesus doch eigentlich gar nicht. Die Jünger sind beeindruckt von dieser Frau. Sie sind so ein bisschen angenervt. Ja? Hör mal, Jesus, fertige die Frau ab. Also andere Übersetzungen sagen, fertige sie ab, sie schreit hinter uns her. Dieses krakelnde Luder, sieh zu, dass die wegkommt. Die nervt. Ja? Mach damit kurzen Prozess. Typisch Mann übrigens. Ja? So gehen Männer leider manchmal mit Frauen um. So, ne? Ich möchte so den letzten Tag, Bundesliga-Tag an der Sportschau erleben. Und was macht meine Frau? Sie quatscht mir immer dazwischen. Dann fertige ich sie schnell ab, damit ich ordentlich Sportschau gucken kann. Aber bei Jesus ist das anders. Bei Jesus ist es ein bewusstes Nicht-Reagieren. Und er begründet das dann auch. Nämlich als die Jünger dann sagen, Meister, jetzt pass mal auf, mach doch hier kurz einen Prozess, da sagt er, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und das ist eine Heidin. Ich konzentriere mich auf Israel. Also er begründet es nicht damit, dass er sagt, dass die nervt mich und deswegen reagiere ich nicht darauf, sondern er sagt ganz klar, Priorität hat für mich das Haus Israel, das Volk der Juden. Dazu bin ich gesandt und da liegt mein Schwerpunkt und deswegen reagiere ich nicht. Also wir müssen allerdings dann, da hilft es dann manchmal, die Parallelstellen aufzuschlagen. Ja, wenn ihr das einfach mal heute Nachmittag oder heute Abend lest, Matthäus 15, gibt es bei Lukas und bei Markus Parallelstellen dazu. Und da ist sehr hilfreich, in Markus 7 die Parallelstellen zu lesen. Da steht nämlich bei Markus, dass er wiedergibt, wie Jesus sagt, ich bin erstmal gesandt zum Hause Israel. Das bedeutet, Jesus geht auf die heilsgeschichtliche Priorisierung ein. Er sagt, vorerst widme ich mich dem Haus Israel. Es ist ganz klar, schon im Alten Testament ist ganz klar, dass der Sohn Davids, der König der Juden, der Messias, für die ganze Welt kommt. Das ist ganz klar. Aber erstmal hat Israel einen heilsgeschichtlichen Vorrang. Und darum sagt Jesus hier an dieser Stelle, das ist keine grundsätzliche Ablehnung, aber er sagt erstmal nicht. Und damit wird auch etwas anderes noch deutlich. Er gibt sowohl dieser Frau als auch uns zu verstehen, dass die Erhörung von Gebeten nichts Selbstverständliches ist. Weder bei dieser Frau damals, noch bei uns Heiden heute. Ich weiß nicht, vielleicht kommt auch jemand hier aus unserer Gemeinschaft gerade aus dem Volk des Judentums. Ja, aber die meisten von uns werden wahrscheinlich aus dem Heidentum heraus zu Jesus gefunden haben. Und uns wird, wie allen anderen auch gesagt, dass Jesus auf unsere Gebete reagiert, dass Jesus auf unsere Gebete antwortet. Das ist Geschenk. Wir gehen zwar ein auf 1001 Verheißung in der Bibel. Überall wird von Gott gesagt, wenn ihr mich anruft, dann will ich antworten. Und eine Stelle, die mich heute Morgen, als ich mich nochmal vorbereitet habe, besonders angesprochen hat, ist Römer 10. Der Herr ist reich für alle, die ihn anrufen. Und genau das macht ja diese Frau. Aber es ist kein Automatismus, sondern es ist nackte Gnade und nichts anderes. Es ist einfach nur Geschenk, wenn Gott auf dein Schreien und mein Schreien, auf das Schreien unserer Seele antwortet. Da können wir nicht sagen, du musst doch, mir geht's so schlecht, du musst doch jetzt mal. Nein, Gott muss überhaupt nicht. Aber Gott tut es. Er will, aber er muss nicht. Und nun steht für uns die Frage im Raum, damit bin ich schon beim vierten Punkt, wie kriegt denn diese Frau nun Jesus doch rum? Er sagt, tut mir leid, heilsgeschichtlich habe ich einen anderen Plan zu erfüllen. Und deswegen geht es nicht. Wie geht jetzt diese Frau damit um? Da spüren wir diesen Glauben, der selbst Jesus beeindruckt, sodass er sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Nämlich, wir lesen in Vers 25, sie aber kam. In der neuen Genfer Übersetzung steht, sie kam Jesus näher. Also sie wird ja das gespürt haben. Sie wird gespürt haben, Jesus reagiert nicht. Sie wird gemerkt haben, wie Jesus mit den Jüngern diskutiert und sich auf nichts einlässt. Hätte das nicht bei dir und bei mir schon gereicht? Hätten wir nicht gesagt, naja, scheinbar heute nicht mein oder sein Tag, keine Ahnung. Sie aber kam, sie rückt ihm auf die Pelle, sie lässt sich nicht abwimmeln. Und das ist die Ausdauer des Glaubens, die Ausdauer dieser Frau, diese Leidenschaft. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen. Vielleicht schweigt Gott auch bei dir. Und es ist sicherlich auch so, dass du sagst, ja, vielleicht muss ich auch mal überlegen, bin ich überhaupt so intensiv und so glaubensstark unterwegs wie diese Frau? Vielleicht können wir uns auch mal überlegen, vielleicht denke ich auch, mein Glauben ist einfach Rezept, ich liefere es ein und jetzt muss auch geliefert werden. Dieser Automatismus. An dieser Stelle müssen wir uns korrigieren. Aber vielleicht ist auch alles in Ordnung bei dir und mir. Und trotzdem antwortet Jesus erstmal nicht. Und dann möchte ich mich zuerst, an der Stelle bin ich Egoist, aber auch dich herzlich einladen, lasst uns bitte dranbleiben. Geh weiter auf Jesus zu. Und dann erleben wir noch etwas. Sie kam und warf sich vor Jesus nieder. Sie wirft sich vor Jesus platt auf die Erde. Das ist ein Bild der Kapitulation. Es ist ein Bild der Unterwerfung. Wir reden sehr viel über äußere Gebetshaltung, ob ich kniend oder stehend, mit erhobenen Händen, mit gefalteten Händen, wie auch immer, wie ich bete. Die Frage ist, ob mein Herz eine solche Haltung hat. Und das andere darf gestaltet werden, wie wir wollen. Ja, herzliche Einladung. Aber entscheidend ist, ob ich in der inneren Situation vor Gott liege im Gebet, wie es der Daniel auch sagt, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Genau das ist die Haltung, die diese Frau hier einnimmt. Sie unterwirft sich Jesus, das ist eine Bedingungslosigkeit, die mich anrührt. Und jetzt sagen wir, jetzt muss Jesus ja wohl, jetzt muss er aber liefern. Jetzt geht es da gar nicht mehr anders. Und was macht Jesus? Jesus sagt, es ist nicht in Ordnung, wenn man den Kindern das Brot nimmt und es den Hunden vorwirft. Also er bleibt bei seinem heilsgeschichtlichen Vorbehalt. Und er bezeichnet diese Frau, diese heidnische Frau, klar, als Hund. Er sagt zwar Hündchen, da steht im griechischen Grundtext eine Verniedlichungsform für Hund, aber es bleibt ein dicker Hund. Ne? Also man nimmt nicht das Brot von den Kindern weg und wirft es den Hunden vor. Ja, danke. Also das hätte bei mir dann gereicht. Dann sage ich, also ich muss mir ja viel erlauben, viel bieten lassen. Aber ja, zuerst schweigt er, dann kommt er mit so komischen heilsgeschichtlichen Begründungen. Und dann noch das. Dann werde ich ganz klar zurückgesetzt. Ich bin der Hund. Nach dem Motto, stell dich bitte hinten an. Ja, bis du drankommst. Und du bist in der Ernährungskette unserer Familie. Ganz hin, stell dich drauf ein. Und jetzt achten wir auf die Frau. Was sagt sie? Was sagt sie? Womit beginnt ihr Satz? Sie sagt, ja, Herr. Ja, sie stimmt Jesus zu. Sie sagt, okay, ist in Ordnung. Akzeptiere ich. Meinetwegen, ich bin das Hündchen unterm Tisch. Ja, Herr. Aber es fällt etwas vom Tisch der königlichen Kinder herab auf den Boden. Und weil du so groß bist und weil du deinen Kindern so viel gibst, weil du so reich bist, ist das, was übrig bleibt, vollkommen ausreichend für mich. Sie orientiert sich nicht an dieser demütigenden Einordnung, sondern sie sagt, egal welchen Platz du mir in deiner Ordnung gibst, Jesus, in deiner Ordnung ist ein Platz für mich und dieser Platz reicht für mich aus. Du gibst mir genug, weil du reich bist und weil du barmherzig bist und weil du groß bist. Sie orientiert sich nicht an ihrer Platzanweisung, sondern sie orientiert sich an dem Charakter von Jesus, an dem Reichtum Gottes, an seiner Größe. Und das beeindruckt mich. meine selbstmitleidige Art, mit mir selber umzugehen. Ja? Und immer wieder ich und ich und ich, ich und meine zahme Hände. So. Und diese Frau macht es ganz anders. Sie sagt, Jesus, ist alles akzeptiert. Ich gebe dir recht. Und dann verwandelt sie diese Argumentation von Jesus in eine Argumentation für sich. Sie gibt ihm recht und interpretiert es so, wie es im richtig guten Sinne auch zu verstehen ist. Du bist so groß und so wunderbar und so schön, schönster Herr Jesus. Und darum halte ich daran fest, wenn du reich bist und alle, die dich anrufen, etwas davon erleben dürfen, dann gilt das auch für mich. Und in dieser Art und Weise hält diese Frau an ihrem Anliegen fest. Sie hält an Jesus fest, an ihrer Erkenntnis von Jesus. Und das macht sie so groß, so wie wir es auch im Alten Testament von einem Mann erlebt haben, der mich auch immer wieder beeindruckt, der Jakob. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich halte an dir fest. Warum? Nicht, weil ich von mir überzeugt bin, von meinem Recht oder sonst was. Nein, ich bin von dir überzeugt. Du bist ein reicher, segnender, barmherziger, gnädiger Gott. Bitte, bitte lasst uns Gott, lasst uns den Herrn Jesus so ins Auge fassen und so beten. Auch so als Mütter beten, als Väter beten für unsere Kinder. Für die verzweifelten Situationen, in denen Menschen sind, Freunde, Familienangehörige, Gemeindeglieder, denen wir scheinbar nicht mehr gerecht werden können, denen wir auch nicht mehr helfen können, scheinbar. Vielleicht zeigt dann Jesus als Antwort auf unsere Gebete doch noch einen Ausgang. Und dann möchte ich schließen mit dem Hinweis darauf, was der Herr Jesus dieser Frau sagt. Frau, dein Glaube ist groß. Dein Glaube ist groß. Warum war ihr Glaube groß? Nicht, weil ihr Glaube an und für sich groß war, sondern weil ihre Vorstellung von Jesus groß war. Hudson Taylor, dieser wunderbare, auch couragierte Mann, das war ja auch ein wunderbar couragierter Mann, ein Vater Courage, könnte man sagen. Der hat mal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Und genau das sehen wir auch, glaube ich, hier bei dieser Frau. Sie ist ohnmächtig, sie hat überhaupt nicht in sich selber so viel Power. Aber sie hat eine klare Vorstellung von Jesus. Dein Glaube ist groß. Und dann sagt er, dir geschehe, wie du willst. Oder ja, wie du erbittest. Also wenn wir Gott Recht geben, das macht ja diese Frau. Ja, Herr Jesus, okay, ich bin das Hündchen. Aber dann gib dem Hündchen das, was dem Hündchen zusteht. Mehr will ich ja gar nicht. Ja, wer Gott Recht gibt, dem gibt Gott dann auch Recht. Dir geschehe, wie du willst. Er muss dieser Frau den Willen geben. Das sagt Jesus. Und dann das Wunderbare, diese wunderbare Verheißung. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Der Glaube ist der Sieg, der überwindet. Weil Jesus, weil unser Herr im Himmel, der Hörer des Gebetes ist. Und darum habe ich gebeten, Petra, Luise und Hermann haben mich ja vorher angeschrieben, was für einen Text man eventuell lesen könnte. Und deswegen habe ich den Psalm 25 vorgeschlagen. Der Psalm 25, wo der Psalmist das dann auch so sagt, keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Keiner. Bitte nehmen wir doch dieses Wort mit keiner. Keiner wird zu Schanden. Niemand. Da ist niemand ausgeschlossen. Jeder von uns, der sich so an Jesus festhält und Jesus so couragiert, vertraut und sich nicht abschütteln lässt, der darf damit rechnen, dass ihm Antwort gegeben wird. Darf ich euch noch ganz kurz dieses Lied, es gibt ein wunderbares Lied dazu. Ich glaube von Albert Knapp. Ja? Keiner wird zu Schanden, welcher Gott es hart. Sollt ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Du hast zugesagt, wer da bittet, nimmt. Wer da sucht, soll finden, was ihm Gott bestimmt. Merken wir, was ihm Gott bestimmt. Wer im festen Glauben mutig klopft an, dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Und dann kommt diese wunderbare Kehrtwendung in diesem Lied. Nun, so will ich es wagen, Herr, auf dein Gebot. Alle meine Sorgen, eigne, fremde Not, all mein heimlich Grämen, mein heimlich Grämen, das ist so schön, ja? All mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Du bist mein Erbarmer und mein bester Freund, meines Herzens Sonne, die mir lacht und scheint, auch in finstern Nächten und durchs Todestal mir hinüberleuchtet zu des Lammes Mahl. In dem Sinne, lasst uns ausharren, keiner wird zu Schanden. Ich möchte euch einladen, mit mir zu beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass dieser Charakter von dir genau so ist, wie diese Frau damals dich gesehen hat. Und dass du diese Perspektive auf dich, diesen Blick dieser Frau damals auch bestätigst. Dass du ihr zuletzt gibst, was sie erwartet im Glauben. Wo sie nicht locker lässt, wo sie dran bleibt. Mach uns doch auch zu Menschen, die so couragiert sind. Mach es so in unseren eigenen familiären Bezügen zum Beispiel. Aber auch in allen anderen Fragen, die uns bedrängen, wo wir harren müssen, wo wir auch jetzt noch warten und unglücklich sind und überlegen, wie lange es noch dauert. Bitte stärke du uns den Glauben. Und lass uns Persönlichkeiten sein, die von dir und deiner Wirklichkeit und deiner Liebe tief erfüllt und überzeugt sind. So stärke du uns. Amen. Amen.